Ich glaube, Ghosting oder nicht beachten oder wie auch immer, ist das psychologisch gesehen das Schlimmste, was man mit einem Menschen machen kann. Das Problem ist einfach, dass ich in ihr meinen Meister gefunden habe. Also ich habe mir manches Mal, hätte ich mir gewünscht, dass sie mir lieber welche reinhaut, anstatt mich immer so mit Worten runterzumachen. Oder mit gar nichts. Also wo sie ist, hinterlässt sie einfach Chaos. Und ich bin einfach nur dafür zuständig gewesen, um die Probleme, die sie verursacht, wieder gerade zu biegen. Und anders als bei anderen Frauen war das wirklich so, dass ich das wirklich aus Liebe getan habe. Und ich dachte, okay, ich werde sie ein bisschen entlasten. Ich kümmere mich drum. Ich glaube, sie wollte einfach nur, dass ich meine Freundin verlasse. Also ich bin ja noch von der gekommen. Ich bin ja nach Hause gekommen, habe das Auto von meiner Ex vor der Tür gesehen, bin in die Wohnung rein und dachte mir noch, oh nee, kein Bock drauf. Und in dem Moment, wo die mir vor mir stand, hat mir das Gefühl gegeben, es könnte wieder, da war die andere wahr. Also als wenn die gelöscht ist. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist nämlich, glaube ich, der Hauptpunkt. Es nimmt mich gar keiner mehr für voll. Also spätestens jetzt nimmt mich niemand mehr für voll. Aber ich weiß nicht, wie ich auf diesem Kreislauf rauskommen soll, weil auch wenn ich mir jetzt eine neue Energiequelle suche und ich mir wieder vorstelle, das ist alles ganz toll und es ist vielleicht auch ganz toll und es ist wirklich die Frau fürs Leben, wenn Paula wieder auf der Matte steht, geht alles von vorne los.
Hi und herzlich willkommen. Du hörst den Podcast Narzissmus und toxische Beziehungen. Jetzt sprechen wir. Dieser Podcast handelt von bewegenden Geschichten von Menschen in und nach toxischen Beziehungen. Geschichten, die viel zu lange im Verborgenen geblieben sind. Heute hören wir den zweiten Teil meiner Doppelfolge mit Richard. In der ersten Episode hat er uns Einblicke in seine Kindheit und seine vergangenen Beziehungen gegeben. Er hat berichtet, wie Erfahrungen aus seiner Kindheit in einem von Unsicherheit und Gewalt geprägten Elternhaus sein heutiges Verhalten und seine Beziehungsmuster beeinflussen. In dieser Folge widmen wir uns seiner aktuellen On-Off-Beziehung mit Paula. Diese Beziehung unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von seinen vorigen Partnerschaften und stellt ihn vor Herausforderungen, die ihn tiefer als je zuvor mit seinen eigenen Mustern konfrontieren. Ich möchte betonen, dass wir auch in dieser Folge über Themen sprechen, die emotional herausfordernd sein können. Wenn du merkst, dass dich diese Inhalte belasten, nimm dir die Zeit, eine Pause einzulegen oder die Folge gemeinsam mit einer vertrauten Person anzuhören. Ich bin Jennifer, arbeite als Coach und Beraterin für Menschen in und nach toxischen Beziehungen und als Paartherapeutin. Wir hören nun, wie Richard seine aktuelle Beziehung erlebt, welche Muster er inzwischen erkennt und welchen Weg er für sich in die Zukunft sieht. Ja, dann lass uns doch mal über Paula sprechen. Wie habt ihr euch kennengelernt?
Kennengelernt haben wir uns, weil ich mal wieder auf der Suche gewesen bin und mich auf Datingseiten angemeldet habe. Und so haben wir uns kennengelernt, wobei das diesmal ein bisschen anders war, weil normalerweise ist das so, dass ich die Frauen anschreibe, dass ich, da war das andersrum. Paula ist auf mich zugekommen. Dann haben wir angefangen zu schreiben und auf einmal war die weg für 2 Wochen. Sie hat sich nicht mehr gemeldet. Und das war das erste Mal schon, wo ich mir Gedanken gemacht habe, was so alles gut gewesen, weil heute ist meine Vermutung, dass ich da einfach nur zweite Wahl gewesen bin und sie in der Zeit irgendwas anderes hatte. Und deswegen, dann ist diese zweite Wahl oder die erste Wahl weggebrochen und deswegen kam sie nach 2 Wochen wieder auf mich zu.
Also sie war 2 Wochen nicht erreichbar?
Wir hatten nur über diese Dating-Plattform Kontakt, aber ich kann mich erinnern, dass ich ihr 2-mal geschrieben habe und die Nachricht wurde auch gesendet und sie wurde auch als gelesen markiert. Und irgendwann nach 2 Wochen kam sie wieder, ja, ich habe Probleme mit meinem Handy und ich konnte keine Nachrichten mehr schreiben und so. Und ich als jemand, der aus dem Bereich kommt, habe mir damals schon gedacht, das ist dummes Zeug, was du da erzählst. Aber ich glaube, was jeder, der in solchen Beziehungen steckt, am Anfang, man hat sehr ungutes Bauchgefühl. Man weiß, es stimmt irgendwas nicht. Und dieses Bauchgefühl, meine Beziehung davor war auch nicht einfach. Die war auch sehr schwierig. Und bei der Frau hatte ich auch, gleich beim ersten Date hatte ich das Gefühl, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas läuft hier aus dem Ruder. Irgendwas ist anders als sonst. Und das habe ich bei Paula halt auch gehabt.
Kannst du heute sagen, warum du dann nicht gesagt hast, okay, ich guck mal weiter, muss ja nicht unbedingt Paula werden?
Nee, das ihre Art und Weise, wie sie geschrieben hat, wenn sie dann geschrieben hat, die war so, dass nur weil ich immer mir neue suche, wenn irgendwas auseinandergeht, heißt das nicht, dass ich gleich nebenbei mit 30 anderen Frauen an irgendwelchen Datingseiten schreibe. So ist es nämlich nicht. Wenn ich mich auf eine fixiere, dann wird sich auch nur auf die fixiert und es gibt nichts rechts und nicht links.
Und das passiert tatsächlich so schnell, also innerhalb von wenigen Tagen fixierst du dich auf diese eine Person.
Das passiert nach, wenn ich das Gefühl habe, ja, mit der kannst du mehr schreiben. Also es ist natürlich auch davon abhängig, schreibt die jetzt nur 2 Wörter, dann sage ich gleich, ist mir zu doof. Aber wenn ich gleich von Anfang an das Gefühl habe, okay, mit der kannst du sprechen, mit der kannst du dich austauschen und so weiter, dann entscheide ich das sofort.
Und dann führt das generell immer in eine Beziehung?
Immer in die gleiche Richtung.
Also es gibt nicht die Situation, dass du innerhalb des Kennenlernens nach drei Wochen sagst, oh nee.
Nein.
Okay. Also ich reagiere irritiert, weil das... Also das verwundert mich tatsächlich.
Das ist einfach
so. Das passt ja gar nicht immer eigentlich. Und das weiß man ja gar nicht nach zwei Tagen Chatten. Passt die Person überhaupt zu mir?
Ich weiß gar nicht, wonach ich das entscheide. Aber ich habe ja gerade gesagt, wenn ich jemanden irgendwie merke, ich kann mit dem nicht kommunizieren. Ich glaube, Kommunikation ist bei mir das Allerwichtigste. Und wenn das passt, dann wird auch der Rest passen.
Okay. Also das glaubst du dann wieder in dem Moment?
Das hat ja auch immer so funktioniert.
Ja. Für eine Weile?
Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal irgendwie nebenbei mit zwei, drei Frauen geschrieben habe, sondern...
Nee. Und wie war das dann mit Paula? Kannst du sagen, was dich an ihr so fasziniert hat, was dich angezogen hat?
Weil sie genau das gesagt hat, was ich hören wollte. Ich mich dabei gut gefühlt habe. Ich mich anders als sonst war. Ich habe mich gefühlt, als wenn ich angekommen bin. Als wenn, sie wusste genau, was sie sagen muss und hat aber gleichzeitig auch gezeigt, dass ich mich bemühen muss. Also es war so ein Wechselspiel aus Wegschubsen und wieder ranziehen.
Das war neu. Das kanntest du vorher nicht.
Das kannte ich nicht. Es gab immer nur eine Richtung. Es gab immer nur eine Richtung. Und das war anders.
Wie ging es dann weiter?
Ja, nachdem ihre komische App da scheinbar wieder funktioniert hat, haben wir dann eigentlich auch sofort Handynummern ausgetauscht, damit ja sowas nie wieder passiert. Sie hatte sich dann auch gemeldet über WhatsApp. Und das war dann schon sehr intensiv. Wobei man gemerkt hat, dass es bei ihr immer eigentlich so in eine Richtung geht, und zwar in dieses Sexualisierte, wo ich aber nicht so wirklich Interesse habe, über sowas zu schreiben. Das geht mir einen Schritt zu weit. Aber ansonsten war es sehr intensiv. Es war viel Kontakt, eigentlich den ganzen Tag.
Und dann habt ihr euch getroffen?
Ja, auf meine Initiative haben wir uns dann getroffen. Das ging auch ziemlich schnell. Das war schon, weil ich gesagt habe, wir wohnen nicht weit auseinander, lass uns nicht so viel Zeit verschwenden. Dann haben wir uns nach 5 Tagen schon getroffen oder nach 4 Tagen. Ja, wobei ich sagen muss, dass... bei mir, dass bei solchen Treffen eigentlich immer sofort entschieden wird, ob das für mich irgendwie gut ist oder nicht. Und als wir uns getroffen haben, hatte ich erst so, als ich sie gesehen habe, dachte ich, nee, ist nicht dein Typ. Da habe ich gesagt, jetzt bist du extra hierher gekommen, jetzt kannst du sie nicht einfach stehen lassen. Dann bin ich mit ihr spazieren gegangen und sie hat mich dann einfach mit ihrer positiven Art und Weise überzeugt. Und ja, ist auf mich zugegangen, auch dann körperlich. Also nicht, ich habe angefangen, dass ich dachte, boah, du musst jetzt küssen oder du musst jetzt irgendwas tun, sondern mir war einfach wichtig, im Auto sitzen, Musik hören, ein bisschen spazieren gehen, Zeit verbringen. Und dann hat sie ein bisschen von sich erzählt und ich habe gesagt, ihr Lächeln und so, wie sie redet, ist ja total positiv. Und wow, alleinerziehende Mutter und sie kriegt das alles alleine hin. Und das hat mich dann anders sie sehen lassen.
Und dann hat sie sich auch körperlich dir zugewendet.
Sie hat mich dann geküsst, ja. Ich habe mich dann drauf eingelassen. Geendet ist es dann auf der Rückbank meines Autos. Sie wollte dann auch mehr. Ich habe da aber eine Grenze gezogen, weil das ging mir dann doch ein bisschen zu weit. Auch wenn ich früher so war, dass ich sich nur um Sex gedreht hat oder vieles um Sex gedreht hat, bin ich jetzt im Erwachsenenalter so, dass ich mich nicht so schnell öffnen möchte. Aber sie hat mir das Gefühl gegeben, die ganze Nacht über, das ging wirklich die ganze Nacht bis morgens um 6 im Auto wie Teenager, dass ich dann nach Hause gefahren bin und habe meinen besten Freund noch kontaktiert und es wäre mir eigentlich auch komplett egal gewesen, ob ich die Frau nochmal wiedersehe oder nicht, weil sie mir in dieser Nacht was gegeben hat, was mir, glaube ich, noch nie irgendwer geben konnte.
Was war das?
Kann ich nicht sagen. Es war, dass ich mich wieder gefühlt habe wie ein Teenager, dass es vollkommen befreit gewesen ist und vollkommen entspannt und keine Ahnung. Weiß ich nicht.
Und dann bist du nach Hause gefahren.
Ja.
Und dann habt ihr weiter geschrieben, oder?
Wir haben, also ich weiß jetzt nicht, ob ich mich wieder gemeldet habe oder sie, aber es ging dann weiter. Und das ging dann auch so in eine Richtung, wo ich jetzt sagen würde, es war Lovebombing. Es war nämlich gerade Weihnachten. Ich war bei meiner Familie, sie war bei ihrer Familie. Und dann habe ich immer ganz süße Texte gekriegt, mir ganz viele Herzchen und ganz viele Küsschen und Fotos von sich hat sie mir geschickt. Das kannte ich so auch nicht, weil das ging normalerweise immer von mir aus. Und da habe ich gedacht, oh, die ist ja, eigentlich ist sie ja genauso, wie ich in meinem Wahnwesen bin. Also, das hat mir imponiert.
Weil du dann auch dachtest, das passt gut.
Auf emotionaler Ebene und so habe ich gedacht, das passt gut. Ich habe sie dann auch an Weihnachten eingeladen, dass sie nach Weihnachten zu mir kommen könnte, das erste Mal. Da ging es mir aber auch nicht um Sex, da ging es mir einfach um gemeinsam Zeit verbringen. Aber was anderes hatte ich gar nicht im Hinterkopf. Hat sie dann auch zugesagt. Aber es dreht sich natürlich die ganze Nacht um nichts anderes.
Mhm. Also sie ist dann zu dir gekommen,
ja,
und ihr hattet Sex.
Ja.
Und wart ihr dann ab da ein Paar oder wie lief dann?
Nee, weil am Anfang, wo ich sie kennengelernt habe, habe ich schon immer gemerkt, es geht sehr viel in diese sexuelle Schiene rein, was ich aber gar nicht wollte. Und ich hatte das Gefühl, sie, ja, es dreht sich nur um Sex. Aber trotzdem habe ich das dann weitergemacht. Nach Weihnachten, da fing es schon das erste Mal an, dass sie komisch wurde. Also direkt, wo sie von mir nach Hause gefahren ist, fing das dann aus, sie wurde so distanziert auf einmal und so weit weg und kalt. Irgendwie ganz anders als die Tage zuvor, ganz anders, als ich sie kennengelernt habe. Und das war das erste Mal, wo ich mir bewusst gewesen ist, irgendwas ist hier, weiß ich nicht, wie kann jemand die ganze Nacht mit mir verbringen und mich so verliebt anschauen und dann aber nach Hause fahren, das ist auf einmal ein ganz anderer Mensch. Das war das erste Mal, wo ich dann auch sofort meinem Freund kontaktiert habe, was stimmt hier nicht? Also die gibt auch so pumpige Antworten auf einmal und ich war verwirrt.
Obwohl du das ja eigentlich von dir selber kennst. Also auf der anderen Seite fühlt sich das dann ungut an.
Das fühlt sich total beschissen an, weil ich total verwirrt gewesen bin. Ich wusste selber nicht, ich verstehe die Welt nicht mehr. Und dann wird man innerlich nervös und ist, also man kommt überhaupt nicht mehr mit sich selber zurecht. Und dann will man natürlich auch Antworten haben. Und das Einzige, was man kriegt, sind dann pumpige Antworten oder gar keine Antworten. Und das hielt dann aber irgendwie auch nicht lange an. Ich glaube, am nächsten Tag oder sowas. Ja, man muss auch sagen, dass die Verhältnisse auch einfach beschissen gewesen sind. Also sie hat zwei Kinder von zwei verschiedenen Männern im Kleinkindalter. Und der Vater der Tochter, der kam halt alle zwei Wochen und ist dann übers Wochenende bei ihr geblieben, also weil er weiter weg gewohnt hat. Das war schon eigentlich die erste Red Flag, wo ich hätte sagen müssen, dass, also jetzt mal ganz ehrlich, wenn sie eine Ex-Partnerschaft, wer nimmt seinen Ex-Partner dann am Wochenende auf, um, weiß ich nicht, das, ich meine, da komme ich dann gleich noch zu, wie abstrus die ganze Geschichte geworden ist. Es war dann die ersten Tage so, wir haben uns nur abends gesehen, wenn die Kinder im Bett waren. Ich habe zu der Zeit auch Nachtschicht im Homeoffice gearbeitet, das heißt, ich konnte meinen Laptop einfach mitnehmen, bin dann zu ihr gefahren, die Kinder waren schon im Bett. Mir ging es wieder nur darum, Zeit zu verbringen, aber irgendwie kam das immer wieder zum gleichen Thema raus. Aber gleichzeitig habe ich auch gemerkt, dass das, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben gewesen ist, dass ich Sex so genieße, wie ich es mit ihr getan habe. Und ich glaube, das hat sie bewusst eingesetzt. Ich glaube, sie hat das bewusst eingesetzt, zusammen mit diesem Lovebombing, um mich irgendwie auf ihre Seite zu ziehen, weil sie gedacht hat, Männer imponiert das viel Sex oder guten Sex oder wie auch immer. Da habe ich schon von Anfang an das Gefühl gehabt, dass das immer bei ihr drin war. Es gab meine ganz komische Situation, als wir dann endlich zusammen waren. Was heißt endlich? Ich habe dann mal irgendwann gefragt, nach ein paar Tagen, wo ich abends immer hingefahren bin, was ist das jetzt hier eigentlich mit uns? Also ich war halt immer noch verwirrt, weil bis wir dann gesagt haben, okay, wir sind jetzt zusammen. Und ganz am Anfang der Beziehung ist mir das mal aufgefallen, da haben wir uns wegen irgendeiner Kleinigkeit haben wir uns gezofft, weiß ich gar nicht mehr, irgendwie Kleinkram. Und da kam mir das so vor, als wenn sie wirklich, da stand sie ja vor mir und hat ihr Oberteil ausgezogen, als wenn sie mich gerade für Sex dafür bezahlen will, dass gerade irgendwas schiefgelaufen ist. Wo ich dann gesagt habe, zieh dich wieder an. Also das, ich, ja, das bin ich so gewohnt aus frühen Beziehungen. Ja, aber ich möchte, also zieh dich wieder an, ist gut. Mit Worten ist sie nicht so, da hat sie bei mir auch wenig Chancen. Außer sie schreibt mich im Grunde Boden, da komme selbst ich nicht gegen an. Aber ansonsten, ja, da werden wir auch später noch zu gut drüber kommen, dass sie definitiv solche Sachen mit Sex tut. Was ich vergessen habe zu erzählen, bevor wir zusammengekommen sind, gab es mal eine ganz komische Situation, dass sie mir abends, der Vater der Tochter war mal wieder ein Wochenende da und hat auf die Kinder aufgepasst. Das heißt, sie konnte mal wieder einen freien Abend haben und wollte mit Freundinnen trinken gehen, wo ich dann gesagt habe, okay, dann komme ich abends, ich hole dich ab und ich bringe dich dahin zu den Freundinnen. Ja, der Abend war total strange. Also ehrlich, da kannten wir uns gerade mal zwei Wochen und das habe ich dann auch gemacht. Ich bin zu ihr hingefahren, habe sie dann zu der Party gefahren, zu den Freundinnen da und bin dann wieder zu mir nach Hause, was immerhin 60 Kilometer gewesen sind. Aber mir war halt irgendwie wichtig, ich muss zusehen, dass sie da heile ankommt. Bin dann zu Hause gewesen und sie hat mich dann viel kontaktiert und hat immer gemerkt, der Alkoholpegel geht immer weiter hoch, sie wird immer besoffener und hat mir viel geschrieben, viele Herzchen, hat oft angerufen und irgendwann war klar, dass sie so besoffen ist und hat sie gesagt, sie möchte nach Hause. Sie kann aber nicht nach Hause gehen, weil sie einfach zu betrunken ist. Und da habe ich gedacht, okay, dann fahre ich jetzt nochmal dahin und hole sie ab, damit ich wenigstens gewährleisten kann, dass sie vernünftig und heile nach Hause kommt. War dann auch klar, dass ich sie abhole. Während dieser Fahrt hat sie mich dann fünfmal angerufen, hat mich gefragt, wo bist du? Und ich bin auf dem Weg, ich hole dich gleich ab, wie wir es besprochen haben. Hä, wieso bist du auf dem Weg? Also sie hat sich so betrunken, dass sie gar nicht mehr wusste, fünfmal nicht, dass ich gerade auf dem Weg bin, um sie abzuholen. Und dann hat sie das erste Mal was gesagt, nach zwei Wochen. Das, was ich normalerweise benutze, um Frauen auf meiner Seite zu ziehen, sie hat mir gesagt am Telefon, dass sie mich lieben würde. Und das hat mich so unter Druck gesetzt, dass ich gedacht habe, das geht nicht. Also Und habe ihr dann auch gesagt, weißt du eigentlich, was du da gerade sagst? Wenn du morgen betrunken bist, wenn du mir das hier immer sagst und schreibst und so weiter, wenn du morgen wieder nüchtern bist, dann du wirst dich darüber ärgern. Und dann ist es so gewesen, dass ich dann wirklich da zu den Freundinnen gefahren bin, habe sie abgeholt und sie war wirklich sturzbetrunken, hat mir dann wieder gesagt, ah, ich liebe dich. Und ich habe wieder gesagt, ey, sei mir sowas bitte vorsichtig. Mit dem Wissen, dass ich zwar sowas früher auch immer gemacht habe, aber wenn das mit mir jemand macht, da habe ich schon gemerkt, irgendwas nach 2 Wochen hier, irgendwas stimmt hier nicht. Also da fühlt sich nicht gut an, sondern...
Wenn du das nach 2 Wochen zu jemandem gesagt hast, dann fühltest du das aber auch. Oder war das Taktik?
Nein, das fühlte ich.
Wirklich?
Ja.
Und warum konntest du ihr das nicht glauben, dass sie das auch fühlt nach 2 Wochen?
Weil meine Erfahrung immer was anderes gesagt hat, weil es hat, man weiß sowas einfach und es hat sich in dem Moment falsch angefühlt.
Aber du hast ja eben gesagt, du hast das Spielchen 25 bis 30 Mal gemacht.
Ja.
Und 25 bis 30 Mal nach 2 Wochen gedacht, boah, die liebe ich.
Ja. Aber.
Und beim 27. Mal hast du nicht gedacht, so, ja, irgendwie, das hatte ich jetzt schon 26 Mal, das lasse ich?
Nein.
Okay. Interessant. Wenn sie es macht, ist es irgendwie anders.
Also ich glaube, was Narzissten auch haben, sie haben keinen Lerneffekt. Sie lernen nicht aus ihrer Vergangenheit, sie lernen nicht daraus, was sie, also wenn du sagst, du hast es 26 Mal getan oder vielleicht auch 40 Mal, ich kann es gar nicht genau sagen, ja, habe ich. Es war aber auch immer ernst gemeint. Aber in dem Moment, wo sie das gemacht hat, war mir klar, hier, irgendwas stimmt nicht, das kann nicht sein, also... Das wurde dann noch abstruser und zwar, dass ich dann wirklich abgeholt habe und habe gefragt, ja, wo soll ich denn jetzt hinfahren? Ich fahre jetzt nicht nach Hause, da sitzt gerade ein Ex und das finde ich strange. Also und dann hat sie mich besoffen auf irgendeinen Parkplatz gelotst. Das ist ja klar, wo es dann geendet ist, auch wieder die halbe Nacht. Sie ist dann besoffen, irgendwann nackt neben mir eingeschlafen und ich saß dann einfach nur im Auto, habe Musik gehört, habe Zeit verbracht und so weiter und ich habe immer auf die Uhr geguckt und denke, Mensch, sind doch 2 kleine Kinder zu Hause, wann muss die endlich mal nach Hause? Also, ne? Auch wenn der Ex da gerade aufpasst, ich finde, das gehört sich nicht. Und irgendwann ist sie dann aufgewacht und man hat richtig an den Augen gesehen, A, sie weiß nicht, wer sie selber ist, B, sie weiß nicht, warum sie im Auto liegt und C, wie sie da hingekommen ist, bis sie dann langsam wach wurde und dann ich halt gesagt habe, guck mal, wir haben jetzt mittlerweile 9 Uhr, deine Kinder werden auch langsam wach. Ja, dann habe ich sie nach Hause gebracht und auf dem Weg fragt sie mich, möchtest du mit hochkommen? Und ich sage, der früher sofort zu sowas Ja gesagt hätte, hat gesagt, ey, tut mir leid, das ist mir zu strange. Dein Ex sitzt da und in einer Wohnung und ich soll da jetzt mit reinkommen und nee. Also habe ich sie nach Hause gebracht und bin losgefahren und 2 Straßen weiter ist mein Auto verreckt. 60 Kilometer von zu Hause entfernt an einem Sonntagmorgen. Mein Auto ging ums Verrecken nicht mehr an. Keine Ahnung, warum gerade dann und wieso, weshalb. Also hatte ich keine eigene Möglichkeit, als ihr zu schreiben. Ey, ich komme ja nicht weg. Mein Auto, was soll ich machen? Sie war dann scheinbar noch wach, logischerweise, und hat dann geschrieben, ja, weiß ich jetzt auch nicht, also ja, was willst du machen? Wo ich dann gesagt habe, naja, ich habe jetzt keine andere Möglichkeit, soll ich vielleicht doch kommen? Und dann war klar, okay, ich muss jetzt hier irgendwie mit meiner Karre, muss ich da wegkommen, ich stand nämlich mitten auf der Kreuzung und dann war klar, okay, dann fahre ich jetzt 2 Straßen weiter wieder zu ihr zurück. Und nach dem 100. Mal das Auto anmachen, ist das Auto dann auch angegangen. Und ich glaube, jeder normale Mensch hätte entschieden, okay, geht der jetzt, kannst du nach Hause fahren. Bin ich dann zu ihr gefahren, komme in diese Wohnung rein, der Ex begutachtet mich, die beiden Kinder, die ich noch nie gesehen habe, stehen vor mir, wir wissen natürlich nicht, wer der große Mann da gerade ist. Und sie hat mich in das Schlafzimmer gelotst und wir sind dann einfach ins Bett gegangen, während der Ex gerade auf die Kinder aufpasst, die gerade aufgestanden sind. Die Kinder rumschreien, natürlich von ihrer Mutter auch was haben wollen, wenn die ganze Nacht unterwegs gewesen ist. Dann gab es nochmal Sex und dann haben wir geschlafen für 2-3 Stunden.
War das nicht eine völlig, ich sag mal, surreale Situation für dich?
Ja. Das war eine absolute Red Flag, die ich hätte beachten müssen. Absolut. Ich weiß nicht, warum mein Auto genau in diesem Moment, das hat immer funktioniert, genau in diesem Moment ging es nicht. Und ich bin dann, natürlich war das, im Normalfall würde ich solche Frauen überhaupt nicht beachten. Also, ich kenne schon wenig Grenzen, aber das ist auf jeden Fall etwas... Wir sind dann irgendwann wach geworden nach 2-3 Stunden oder sowas und dann musste sie natürlich auch mal aus dem Schlafzimmer raus, weil die Kinder sind natürlich auch die ganze Zeit da rumgelaufen und dann musste sie sich notgedrungen mit ihrem Ex auseinandersetzen, der dann irgendwie gesagt hat, der geht jetzt, weil er ist ja immerhin gekommen, um Zeit mit seiner Tochter zu verbringen und nicht um irgendwen zu belustigen, damit sie sonst was machen kann, der geht jetzt und dann gab es zwischen den beiden richtig Ärger und ich dachte, was ist jetzt das Problem? Also... Dann kam sie wieder ins Schlafzimmer, reumütig, hat gesagt, ja, du musst jetzt fahren, der ist damit gar nicht einverstanden, der ist voll sauer, ich weiß aber auch gar nicht, warum. Da habe ich mich angezogen und bin nach Hause gefahren.
War das okay für dich?
Jetzt im Nachgang muss ich sagen, das ging überhaupt nicht, also dass ich fahren musste.
Nee, überhaupt. Also so diese ganze Situation, auch dass er da in der Wohnung von ihr ist,
nein,
dass ihr da
nein,
Sex habt,
nein,
dass,
nein, nein,
dass
nein,
die
nein,
Kinder
nein,
das womöglich
nein,
mitbekommen. Also
nee.
Irgendwie ist das ja alles so ein bisschen...
Es ist... Also ich habe das Gefühl, in dieser Beziehung sind auch für mich sämtliche Grenzen verschwommen, die ich als 40-Jähriger hätte haben müssen. Als 13, 14, 15-Jähriger wäre sowas voll cool gewesen. Aber als 40-Jähriger geht sowas eigentlich überhaupt nicht. Und jetzt im Nachgang, das gab auch noch richtig Ärger im Nachgang. Also ich meine, er ist dann natürlich nach Hause gefahren, er hat eine lange Autofahrt gehabt. Es war eigentlich geplant, dass er auch Silvester, es war nämlich Silvestermorgen, also, ne? Dass er eigentlich abends auf die Kinder wieder aufpasst und sie kann wieder Party machen fahren. Natürlich hatte der ja keinen Bock drauf, hat die Grenze gesetzt, hat gesagt, du kümmerst dich um die Kinder selber, ich fahre nach Hause. Dann hat sie mich auch kontaktiert, gesagt, ja, der ist voll sauer, ich rede mit dem aber gar nicht, keine Ahnung wieso und der nervt mich total. Und das war dann auch so der erste Moment, wo ich für mich denke, okay, er nervt dich, aber es ist begründet. Also
Er hat recht,
er hat total recht, es geht gar nicht, was hier passiert ist. Aber es war geil, aber es geht halt überhaupt nicht. Er ist dann auch wirklich gefahren. Sie war außer sich vor Wut und ich habe dann gesagt, okay, wenn er jetzt fährt, bedeutet das ja auch, du kannst heute Abend nicht weg. Das bedeutet, du bist zu Hause. Was bedeutet, ich kann ja vorbeikommen. Und so war es dann auch.
Da hast du also auch die Kinder kennengelernt?
Die Kinder habe ich höchstens kennengelernt, wenn ich bei ihr gewesen bin. Also wir haben uns nur in ihrem Wohnzimmer getroffen. Ich dachte, das hatte keinen Grund, das war einfach Zufall. Nee, es war einfach, weil das Wohnzimmer war der einzige Raum, der wirklich aufgeräumt gewesen ist. Der Rest sah aus wie Dresden 45, also Katastrophe. Und dann kam es vielleicht mitunter mal vor, dass ich nachts dann da gewesen bin, weil ich musste ja wach bleiben, weil ich ja auch Homeoffice gearbeitet habe. Und sie hat mit mir die Zeit verbracht und dann konnte es natürlich auch sein, dass wir auf dem Sofa auch Sex hatten und dass dann vielleicht mal nachts ein Kind wach geworden ist und wollte irgendwas zu trinken haben oder sowas. Also es ist nicht so, dass wir laut gewesen sind oder sonstiges, überhaupt nicht, aber es gab eine Situation, da irgendwie kam dann mittendrin ein Kind rein und ich denke, oh, wo bin ich, was, das bin nicht ich. Ich bin zwar schon manchmal asozial und ich bin auch echt der, über Grenzen geht und sowas, aber das ist selbst mir, das geht nicht. Aber der andere Teil mir dachte, cool, also nicht, dass ich beobachtet wurde, sondern ne, dass dieses Lockere, dieses Lebendige, dieses, das war komplett anders. Das war komplett anders. Da habe ich das Gefühl, ich kann das erstmal sein, wer ich bin. Ich bin jemand, der gerne flucht. Und normalerweise die Frauen, das kannst du, lass das mal sein. Und ich konnte bei ihr fluchen, ich konnte sein, wer ich wollte. Sie hat alles mit Humor genommen, sie hat gelacht, sie hat mich bei allem unterstützt in meiner Verhaltensweise und sonstiges. Ja.
Wie ging es denn dann mit der Beziehung zwischen euch weiter? Also jetzt waren wir so ein bisschen in der Kennenlernphase und der Anfangsphase der Beziehung. Wie hat sich das dann weiterentwickelt mit euch?
Das hat sich so weiterentwickelt, dass ich dann viel bei ihr gewesen bin. Also wir haben dann irgendwann festgelegt, wir führen jetzt eine Beziehung. Ich bin dann viel bei ihr gewesen. Dadurch, dass ich Homeoffice machen konnte, war das auch gar kein Problem. Und dann bin ich eigentlich, also eingezogen kann man nicht sagen, aber ich bin dann schon... Ich glaube, es ist normal, dass wenn man in einer Partnerschaft ist, dass man dann viel Zeit miteinander verbringt. Und das war halt gerade so, sie hat zwei kleine Kinder, also war für mich klar, ich bin bei ihr. Und dann kristallisierte sich das aber langsam heraus, dass es doch nicht so toll ist, wie ich mir das gedacht habe. Dass es zum Beispiel fing sie dann an, der Vater, der vorher seine Tochter immer sehen durfte, der konnte seine Tochter natürlich nicht mehr sehen, weil ich jetzt immer da gewesen bin. Und anstatt sie sich dem Problem gestellt hat, hat vielleicht gesagt, ey, okay, dann treffen wir uns in der Stadt oder keine Ahnung. Hat sie den Vater komplett geghostet. Das heißt, der Vater hat auch keine Möglichkeit mehr, an seine Tochter ranzukommen. Anfangs war mir das egal. Und irgendwann dachte ich, ja, macht sie das bei dir vielleicht später mal auch, dass sie so, sie ist gerade lieb zu dir, sie ist freundlich, sie ist nett, sie hört dir zu, dies und das. Aber irgendwie scheint sie eine Seite zu haben, die nicht ganz so korrekt ist. Dann kam ich immer mehr da irgendwie hinter. Ich habe dann irgendwie nach 2 Monaten auch ihre Eltern kennengelernt und war auch alles gut und zwischendurch hat es schon immer ein bisschen gekriselt. Sie war ja sehr launisch. Das, womit sie mich anfangs überzeugt hat, der Sex, der wurde auch immer weniger. Das kam mir vor, dass, wenn wir uns gestritten haben, wurde das auch als Bestrafung eingesetzt, dass wenn wir uns gestritten haben, gibt's das einfach nicht. Also sie fing an zu lügen. Ich glaube, sie hat schon immer gelogen, aber irgendwann nach einem gewissen Punkt ist mir aufgefallen, dass sie viel lügt. Nachdem ich ihre Eltern kennengelernt habe, ist mir auch aufgefallen, sie belügt nicht nur mich, sie belügt ihre Eltern auch ständig, indem sie irgendwelche Storys erzählt. Während ich daneben sitze und während sie wissen müsste, ey, ich war dabei, es war ganz anders. Hab aber den Mund gehalten, hab mich aber immer gefragt, wenn sie das so perfekt bei ihren Eltern kann, mit dieser Körpersprache und mit dieser ganzen Aufmachung, dann schafft sie es auch, dich zu täuschen, also mich. Und dann war sehr schnell, sie lebte halt in einer Mietwohnung und sie hat dann irgendwann die Kündigung, also nach 2 Monaten hat sie auch die Kündigung gekriegt ihrer Wohnung. wegen Eigenbedarf, das Haus sollte verkauft werden. Und dann war halt eigentlich der Punkt klar, wir sind sowieso immer zusammen. Sie muss aus der Wohnung raus. Warum nicht einfach zusammenziehen? Wir tun es ja praktisch sowieso schon. Das war der Anfang vom Ende. Also diese Entscheidung zu treffen schon, während wir noch in der alten Wohnung gewohnt haben. Ich habe das Gefühl, sie hat mich dann sicher gehabt, weil ich die Entscheidung getroffen habe, ja, wir ziehen zusammen, endgültig. Also klar wohne ich bei dir schon praktisch, aber dann ist es offiziell. Und ab dem Moment ging es richtig bergab. Also
was hat sich verändert?
Sie war sehr launisch. Anfangs konnte man mit ihr noch Gespräche führen, irgendwelche beziehungstechnischen Dinge, die wichtig waren. Dann wurde, hat Verständnis gezeigt. Irgendwann hat sie gar kein Verständnis mehr gezeigt. Sie ist nur noch laut gewesen, hat rumgeschrien oder sie hat mich ignoriert. Das mag ich besonders gerne, wenn ich Gespräche führen möchte und die andere Person ignoriert mich komplett. Da ist sie Meister drin. Und ich habe das Gefühl, dass die ganzen Sachen immer in Intensität zugenommen haben, weil sie ihre Grenzen getestet hat. Wie reagiert er jetzt, wenn ich ihn anschreie? Ah, okay, so und so. Und irgendwann fing das an mit schnippischen Sprüchen mir gegenüber. Da ich aber schon, glaube ich, irgendwie emotional von ihr abhängig gewesen bin, habe ich das alles so hingenommen. Und habe gedacht, ja, ist gerade schwierige Phase. Ich bin gerade in meiner Prüfungsphase. Dann kommt der Umzug. Zwischenzeitlich hat der Vater der Tochter, der natürlich überhaupt nicht mehr an seine Tochter rangekommen ist, gar nicht mehr, ist übers Jugendamt gegangen. Da sollten Jugendamtstermine stattfinden. Die hat sich aber nicht wahrgenommen. Also ist der Vater vor Gericht gegangen. Mit dem Unterschied, dass ich an allem schuld war. Ich bin schuld, dass der Vater vor Gericht gegangen ist. Ich bin schuld, dass der Kontakt eingeschlafen ist, weil angeblich wollte ich das ja alles gar nicht. Ich wollte den ganzen Kontakt nicht. Also sie hat jegliche Verantwortung von sich weggeschoben. Und in der Zukunft war es dann, also diese Beziehung funktionierte eigentlich nur, dass wir Absprachen getroffen haben. Den Absprachen wurde auch zugesagt, damit sie eine Stunde später vollkommen belanglos gewesen sind und ich manchmal das Gefühl hatte, sie verstößt mit Absicht gegen diese Absprachen, um mir zu zeigen, du hast ja überhaupt gar nichts zu melden. Du willst gerne das und das. Ich mache genau das Gegenteil. Also wie so ein kleines, trotziges Kind, wenn man dem sagt, lass das sein und das Kind sagt erst, ja okay, ich lass das und während die Mutter sich dann wegdreht, macht das Kind das nochmal mit Absicht. Und so ist das halt, hat sich das immer mehr hochgespielt. Am Anfang kamen schnippische Sprüche. Wildes Rumgeschrei, Trennung, also wenn du das und das nicht lässt, dann würde ich mich trennen. Also ich glaube, wir waren nicht lange zusammen, da hat sie sich bestimmt 250 Mal getrennt. Also bei jedem Streit, das war's jetzt, ich habe keinen Bock mehr. Dann fing das an mit so kleinen Beleidigungen, daraus wurde dann sogar Beleidigung ihren Kindern, also vor ihren Kindern, dass ich dann gesagt habe, ey, du kannst mich jetzt hier zwar beleidigen, das finde ich scheiße, aber wenn du jetzt noch anfängst, mich vor den Kindern zu beleidigen, die müssen ja auch einen gewissen Respekt haben oder die sollen ja nicht sehen, dass wir so miteinander umgehen. Hat sie nicht gestört. Dann ging es immer mehr auf diesen Umzug zu, der sich schon als katastrophal irgendwie herausstellte. Dann musste ihre alte Wohnung aufgelöst werden. Das war auch eine Katastrophe, weil sie, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also wo sie ist, hinterlässt sie einfach Chaos. Und ich bin einfach nur dafür zuständig gewesen, um die Probleme, die sie verursacht, wieder gerade zu biegen. Und anders als bei anderen Frauen war das wirklich so, dass ich das wirklich aus Liebe getan habe und ich dachte, okay, ich werde sie ein bisschen entlasten. Sie hat gerade Stress wegen ihrer alten Wohnung mit den Vermietern, weil sie sich wie Sau benommen hat. Ich kümmere mich drum. Also konnte sie jegliche Verantwortung abgeben. Okay, die neue Wohnung muss gestrichen werden. Ich kümmere mich drum. Okay, sie ist gerade mal wieder sauer und will mich nicht hinfahren und ich hatte zu der Zeit einen Monat lang keinen Führerschein, also bin ich zu Fuß gegangen. Also ich war eigentlich für alles zuständig und habe das wirklich gerne gemacht, während sie gar nichts mehr gegeben hat. Sie hat nichts investiert, sie hat, wenn sie Probleme hat, habe ich die immer übernommen und davon gab es viele.
Würdest du sagen, dass das das erste Mal für dich war, dass du mehr wirklich investiert hast in Beziehungen als deine Partnerin?
Nein, die Beziehung davor war auch schon ein bisschen katastrophal. Aber wenn ich das jetzt rückblickend betrachte, war das noch eigentlich, es war auch absolut scheiße. Da habe ich auch mehr gegeben. Da habe ich mehr gegeben, als ich überhaupt in meinem Leben je zuvor für eine Beziehung getan habe. Aber jetzt für diese Frau, also für Paula, so viel investiert, sowohl finanziell als auch Arbeitsleistung oder Nerven. So viel habe ich noch nie in eine Beziehung investiert. Aber immer gerne.
Glaubst du heute, dass das daran lag, dass sie sich so ein bisschen auch rar gemacht hat?
Ja, das hat mir imponiert, weil früher war es immer so, ich habe die Frauen immer gekriegt und die Frauen waren immer verfügbar, wenn ich das wollte. Und das war vielleicht auch ein Punkt, dass es irgendwann langweilig wurde. Bei Paula war es so, es war immer, ich habe zu ihr immer gesagt, du bist null beständig. Sie ist überhaupt gar keine Beständigkeit. Also sie kann morgens aufstehen und lacht und eine Minute später ist sie scheiße gelaunt und man muss sich wieder anstrengen und muss sie wieder umgarnen und bezirzen oder sonstiges. Es war immer ein Hin und Her, jeden verdammten Tag war es immer ein Hin und Her und ich hatte immer das Gefühl, ich muss mich besonders anstrengen. Aber ja, diese Unverfügbarkeit, die sie manchmal in den Tag gelegt hat, war das, was mich angesprochen hat, mich das auch nicht. Ich fand das total nervig. Es war belastend.
Aber du musstest immer was dafür tun, um sie zu halten.
Immer. Es ist auch in Streitigkeiten zum Beispiel. Sie hätte mich 5 Tage ignoriert, wenn sie das gewollt hätte. Sie wäre null auf mich eingegangen. Sie wäre einfach in einem anderen Raum gewesen. Ich meine, normalerweise denkt man am Anfang einer Beziehung, man hat Herz in den Augen und man verträgt sich und so weiter. Bei uns war das eigentlich nach 4 Wochen schon so, dass es Theater gab. Und egal, was passiert ist, egal, wer in irgendeiner Situation schuld war, ich habe immer gemerkt, dass ich derjenige war und bin wieder hingegangen und wollte das wieder gut machen und habe mich für Dinge entschuldigt, die ich aber gar nicht zu verantworten hatte. Also,
aber das wäre ja in jeder vorigen Beziehung eigentlich undenkbar gewesen für dich, oder?
So in der Art und Weise. Ich erkenne mich selber nicht wieder.
Mhm. Sag mal, wenn sie jetzt dich, du hast gerade gesagt, sie hätte 5 Tage nicht mit dir gesprochen, wenn sie irgendwie sozusagen was aus dir rauspressen wollte.
Ja.
Wie fühlt sich das an, 5 Tage an jemanden nicht ranzukommen?
Also 5 Tage, ich habe gesagt, sie hätte es 5 Tage durchgezogen. Es ist eine Katastrophe, weil man als Gegenüber, ich bin jemand, ich muss über Probleme sprechen, ich möchte Situationen aufgeklärt haben, ich brauche Struktur. Und wenn sich jemand komplett, denn man fühlt sich hilflos und ohnmächtig und genauso wie ich mich als Kind gefühlt habe. Mit dem Unterschied, dass ich jetzt erwachsen bin. Und deswegen habe ich natürlich auch meine Methoden versucht, mit Manipulation, um wieder Kontrolle über die Situation zu erlangen. Und wenn es nur so gewesen ist, dass ich vielleicht Streit provoziert habe, dann hat sie zumindest wieder mit mir geredet. Ich wurde zwar aufs Übelste beleidigt und angeschrien, aber besser negative Aufmerksamkeit als überhaupt gar keine. Weil ich glaube, Ghosting oder nicht beachten oder wie auch immer, ist das psychologisch gesehen das Schlimmste, was man mit einem Menschen machen kann. Wenn man dem Menschen zeigt, du interessierst mich null, egal ob du gerade vor mir stehst und weinst und egal was. Sie hat auch null Mitleid gehabt. Null. Gar nicht. Argumente haben nicht gefruchtet, gar nichts. Sondern einfach, man musste hoffen, dass irgendwann wieder der liebe Persönlichkeitsanteil rauskommt, damit man zumindest wieder stundenweise mit ihr vernünftig klarkommen kann. Also das war nicht so, dass man 2 Wochen gut miteinander auskam, sondern vielleicht mal 2 Stunden, vielleicht auch mal einen halben Tag.
Wie ging es dann weiter? Also du hast ja auch gesagt, dass dann eigentlich sukzessive immer mehr eskalierte bei euch. Ihr seid dann zusammengezogen in diese Wohnung.
Ja, wir sind zusammengezogen. Das war auch eine Katastrophe. Also weil sie sich um gar nichts gekümmert hat. Sie ist jemand, die jegliche Verantwortung von sich schiebt. Also habe ich das dann gemacht, bevor es gar keiner macht. Wir sind dann umgezogen und bei anderen Paaren müsste man glauben, wenn die frisch umgezogen sind, gerade vielleicht am ersten Tag, dann machen die ein schönes Candlelight-Dinner oder freuen sich, dass sie endlich in einer neuen Wohnung sind. Bei uns gab es am ersten Abend richtig Theater, weil ich glaube, das ist immer ihre Art und Weise gewesen, wenn es für sie irgendwie stressig wurde innerlich, dann hat sie Stress gemacht. Oder wenn irgendwelche wichtigen Dinge kurz bevorstanden. Also dann gab es eigentlich immer Ärger. Das wurde in der neuen Wohnung dann noch viel, 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 viel schlimmer, weil ich das Gefühl hatte, ich kann gar nichts mehr entscheiden, ich habe auch gar nichts mehr zu sagen. Ich glaube, ich wurde, seitdem wir da zusammen gewohnt haben, die meiste Zeit entweder ignoriert oder wirklich aufs Übelste beleidigt. Wir sind im Sommer umgezogen und wenn es so eskaliert ist, wir wohnen auf einem kleinen Dorf oder haben auf einem kleinen Dorf gewohnt, in einer engen Straße und wenn immer alle Fenster auf waren, war ich immer stets bemüht, dahinterher zu laufen, um die ganzen Fenster zuzumachen, weil es war mir egal, was die Nachbarn von mir gedacht haben, aber ich wollte das nicht so nach außen tragen. Man konnte sowieso nichts richtig machen. Also es war alles verkehrt. Alles, was man getan hat, da bin ich schuld dran gewesen. Grundsätzlich alles. Alles.
Fühlt sich nicht gut an, oder? Hast du das auch selber geglaubt, dass du dann auch schuld bist? Oder?
Ja.
Weil das ist ja eigentlich dann auch Kritik in dem Sinne, oder? Also wenn du an etwas schuld bist.
Ja, das natürlich. Deswegen sind die Streitigkeiten auch eskaliert, weil mein Narzissmus dann auch hochkam und ich dann versucht habe, gegen diese Kritik anzugehen. Und das ist dann dazu zu bösen Streitigkeiten geführt. Ich habe aber immer zugesehen, dass ich zwar laut spreche und meine Position verteidige, aber dass ich nicht so laut bin, dass das irgendwer von außen mitkriegen würde. Irgendwie so. Das Problem ist einfach, dass ich in ihr meinen Meister gefunden habe und ich gegen sie nie angekommen bin. Also egal, wie viel Kritik ich von mir weisen wollte, egal wie ich mich gerechtfertigt habe, egal welche Monologe ich gehalten habe, egal wie lieb ich bin, egal wie böse ich bin, egal wie ich mich aufrege oder sonstiges, es gab für mich da kein Entkommen. Ich fühlte mich zum ersten Mal, glaube ich, wieder seit 20 Jahren oder seit 30 Jahren minderwertig. nicht geliebt, obwohl sie es ab und zu betont, ja, ich liebe dich doch. Nein, da gehe ich nicht von aus. Ich habe körperlich sehr stark abgebaut, weil ich jemand bin, wenn ich Stress habe, kann ich nicht essen. Und gerade wenn es emotionaler Stress ist, ich habe 20 Kilo abgenommen in kürzester Zeit. Und das fühlt sich, also ich habe mir manches Mal, hätte ich mir gewünscht, dass sie mir lieber welche reinhaut, anstatt mich immer so mit Worten runterzumachen oder mit gar nichts.
Mit Schweigen.
Schweigen ist...
Hast du früher auch deine Partnerin angeschwiegen als Strafe?
Außer wenn ich mich so der Verantwortung entzogen habe und eine Beziehung war beendet oder ich wollte, dass es beendet wird und ich habe dann geghostet, sonst... Nein. Es gab mal eine Situation, da war ich auf Arbeit, ich hatte mit meiner Ex-Frau irgendwie eine... irgendwas weiß ich gar nicht mehr. Und da habe ich dann bewusst gesagt, oh, jetzt melde ich mich, bis ich Feierabend habe, melde ich mich nicht bei ihr. Aber einfach nur, weil ich dann auch wirklich, sie hat da Scheiße gebaut, ich wollte dann abends ein Gespräch haben. Dazu kam es dann auch. Ne? Also ich bin nach Hause, habe mit meiner Frau nicht mehr geredet, weil ich zu Recht sauer gewesen bin. Und dann gab es dieses Gespräch auch. Aber ansonsten, dass ich bewusst Schweigen eingesetzt habe, das kann ich gar nicht.
Du bist eher der Monologisier-Typ.
Ja.
Sag mal, gab es denn in eurer Beziehung, also bei dir und Paula, neben der verbalen Gewalt oder psychischen Manipulation andere Formen von Gewalt?
Ja, es gab körperliche Gewalt. Das aber nicht jedes Mal. Das war, glaube ich, weiß ich nicht. Kam vielleicht mal in der Vergangenheit öfter vor, dass sie mich mal weggeschubst hat oder so. Aber das sehe ich persönlich jetzt nicht als Gewalt an. Dann hat sie mich halt weggeschubst. Sie ist halt impulsiv. Aber so ein, zweimal doch gab es körperliche Gewalt. Psychische Gewalt auf jeden Fall, die ich noch viel schlimmer finde. Soziale Gewalt, würde ich sagen, weil ich schon gemerkt habe, sie wird es wahrscheinlich ganz anders sagen, dass ich mich von Leuten distanziert habe. Also es gab für mich nur noch sie. Also ich bin ohnehin nicht ein besonders geselliger Typ, aber bei ein, zwei Freundinnen, ich komme halt besser mit Frauen zurecht, bei ein, zwei Freundinnen war es dann schon, dass die gesagt, ja, aber die ist ja nicht gut. Also das möchte ich eigentlich auch gar nicht. Und ich war dann so, ja, okay, ich habe da auch kein Problem mit. Also dann lasse ich das halt, ne, weil ich habe ja dich. Ja. Finanziell. Katastrophe.
Das heißt, sie hat Geld von dir genommen oder verlangt? Oder?
Nein, das nicht, sondern ich habe immer gedacht, wenn sie scheiße drauf ist, gehe ich einfach los und mache ihr irgendwie eine Freude. Da sie ziemlich oft scheiße drauf war, bin ich ziemlich oft losgegangen. Und sei es nur gewesen, dass ich ständig einkaufen gewesen bin, weil ich gedacht habe, ich muss ihr abends irgendwie was Schönes kochen, was dann jeden zweiten Tag so gewesen ist. Einfach, weil ich immer gedacht habe, und dann... Also sie selber hatte keinen Zugriff auf mein Konto oder auf meine finanziellen Mittel, aber ich habe das gegeben, weil ich dachte, also ich habe alles Mögliche bezahlt, weil ich dachte, okay, dann versuche ich mir so ein bisschen nicht als Manipulation Liebe zu erkaufen, sondern versucht ihr Sicherheit zu geben.
Ich würde jetzt nicht sagen, dass das unter finanzielle Gewalt fällt.
Ja, unter finanzielle Gewalt fällt einfach...
Du hast das ja getan, von dir aus.
Nee, das, was im Nachgang passiert ist, das nenne ich dann schon... Also, ich weiß nicht, wie ich die Überleitung befinden soll. Also, es ist ja ihr zu verdanken, dass ich finanziell komplett überall abgeschnitten bin, kein Geld habe.
Magst du ein bisschen erzählen, wie das passiert ist, wie es dazu gekommen ist?
Ja, ich möchte da jetzt nicht genauer drauf eingehen, aber aufgrund der ganzen Verhältnisse, die zu Hause geherrscht haben, habe ich meinen Job halt auch verloren. Und es ist von Anfang an so gewesen, dass sie halt immer auf Staatskosten gelebt hat und ich dann zugesehen habe, dass das Geld irgendwie anders reinkommt. Also es war auch klar, bevor wir umgezogen sind, wir dürfen umziehen. Das war auch alles vom Jobcenter so abgeklärt. Wir dürfen erstmal praktisch ein Jahr auf Probe zusammenziehen. Es muss halt nur alles dokumentiert werden, weil da gibt es so eine Gesetzesregelung, dass man halt nicht sofort finanziell voneinander abhängig ist, sondern erstmal gucken kann, passt das alles. Ja, aufgrund der äußeren Umstände habe ich dann aber meinen Job verloren und da bleibt mir natürlich keine andere Möglichkeit. Wenn ich erstmal keinen Job habe, muss ich mir erstmal finanzielle Hilfe besorgen, was dann dazu geführt hat, dass ich die beantragt habe. Und dabei ist dann rausgekommen, dass diese Unterlagen, die sie beim Jobcenter da eingereicht hat, um klarzumachen, wir wohnen zusammen in der Wohnung und so weiter, sie hatte die gesamten Unterlagen gefälscht und hat mich praktisch aus diesem Mietvertrag rausgestrichen, hat mich aus sämtlichen anderen Verpflichtungen wie Gasversorger und so weiter, die ganzen Unterlagen hat sie gefälscht und die beim Jobcenter eingereicht. Der Grund ist mir nicht klar, weil sie hätte das Geld so oder so gekriegt. Was aber dazu geführt hat, als ich die Gelder dann beantragen musste, weil ich natürlich meinen Job verloren habe, habe ich gar nichts gekriegt, weil denen dann aufgefallen ist, irgendwas stimmt da bei euch nicht. Also du reichst hier einen Mietvertrag ein mit zwei Personen oder mit einer Familie, die da eingezogen ist, sie mit ihren beiden Kindern. Und wir haben hier einen ganz anderen Vertrag, der sieht ganz anders aus. Also wer von euch beiden lügt denn jetzt hier? Und das habe ich dann leider erst nach... Wir sind im Juni in diese Wohnung eingezogen. Sie muss sofort diesen Mietvertrag gefälscht haben und da eingereicht haben. im Oktober habe ich dann meinen Antrag da eingereicht, wo die dann gemerkt haben, irgendwas stimmt hier gar nicht. Also irgendeiner von euch beiden spinnt jetzt hier rum. Dadurch habe ich dann rausgekriegt, was da überhaupt alles im Hintergrund abgelaufen ist. Was dazu geführt hat, dass das Jobcenter erstmal alle Gelder eingestellt hat. Wirklich restlos alles, sowohl die Mietzahlung als auch Geld für den Unterhalt, also Lebensunterhalt. Was mich natürlich stärker belastet hat als sie, weil sie kriegt ja immer noch andere staatliche wie Kindergeld, Unterhaltsvorschuss und so weiter. Aber ich war finanziell komplett abgesägt und bin es jetzt eigentlich auch noch bis heute.
Das heißt aber, Richard, dazwischen muss ja irgendwie eine Trennung stattgefunden haben bei euch. Oder wie kam es dazu, dass du, oder kam es danach zu einer Trennung? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also die Trennung gab es eigentlich schon im September. Da gab es eigentlich eine Streitigkeit, die total lächerlich gewesen ist, die sich aber durch uns beide so hochgebauscht hat. Der Streit, der ist aus Kleinigkeiten ist der entstanden. Eigentlich, wir hatten in der Vorfeld mal besprochen, ey, wenn ich den ganzen Tag Arbeit bin und du bist den ganzen Tag zu Hause, wäre es schön irgendwie, wenn mal was irgendwie zu essen auf dem Tisch stehen könnte, wenn ich nach Hause komme. Das ist jetzt auch nichts Wildes. Ich habe dann immer schon geguckt, dass ich das so formuliere, dass es ja keinen Ärger gibt. An dem Tag war es so, ich habe 12 Stunden gearbeitet, kam nach Hause und schon unten, wo ich in der Eingangstür reingekommen bin, da habe ich gedacht, oh, jetzt kommst du nach Hause, bist total kaputt und du riechst irgendwie auch gar nicht, dass Essen gemacht wurde. Bin dann hoch in die Wohnung und sie kam ja auch in die Küche und hat irgendwie gesagt, ja, lass mich bloß in Ruhe. Die Kinder, die haben mit der Nachbarin gespielt und die ist so nervig und das geht überhaupt nicht und lass mich am besten in Ruhe. Und da habe ich dann nur so irgendwie, ja, hey, wir haben doch drüber gesprochen irgendwie, ne? Ja, guck mal, ich war jetzt 12 Stunden aus dem Haus, du warst den ganzen Tag zu Hause. Wir haben doch wenigstens besprochen, dann stell doch wenigstens so Essen bereit, dass ich mir das nur nehmen muss und kann es mir vorbereiten, weil ich bin natürlich auch kaputt. Ich bin 2 Stunden Auto gefahren zur Arbeit, habe das so vorsichtig wie möglich formuliert, aber leider ist an die Decke gegangen. Ihr war mittlerweile auch egal, ob die Kinder irgendwie im Hintergrund rumlaufen oder nicht. Sie hat total rumgeschrieben, mich wieder beleidigt. Fenster waren wahrscheinlich auch wieder auf, weil es im Sommer gewesen ist. Ich war natürlich auch kaputt von der Arbeit. Ich war auch genervt, dass jetzt schon wieder so eine Situation hochkommt, vor allem bei einer anderen Absprache. Also war ich halt auch dann irgendwann auch angepisst. Ich kann gar nicht mehr sagen. Ich glaube, ich bin dann irgendwie auch fast schon beleidigt ins Bett gegangen, weil irgendwann diese ganzen Streitigkeiten, die sind zur Normalität geworden, aber sie sind halt unnütz und sie sind auch anstrengend. Und dann irgendwann habe ich so entschieden, ich gehe jetzt ins Bett, habe mich auch ins Bett gelegt, habe versucht zu schlafen und habe dann überlegt, das kannst du jetzt nicht auf dir sitzen lassen. Also du musst das jetzt ja irgendwie klären. Das ist scheiße, im Streit auseinanderzugehen oder ins Bett zu gehen. Ne? Also bin ich wieder ins Wohnzimmer und wollte das, komm, lass uns nochmal sprechen. Das war jetzt alles nicht in Ordnung. Vielleicht, ne, da ist sie dann richtig eskaliert. Und ja, hat dann auf mich eingeschlagen, immer wieder mit der Faust auf den Brustkorb, immer wieder. Ich habe krampfhaft versucht, das irgendwie von mir fernzuhalten, wollte mich aber auch nicht wehren, weil ich finde, das gehört sich nicht als Mann. Wie das genau geendet, weiß ich gar nicht. Ich habe auf dem Sofa geschlafen, sie im Bett. Morgens vor der Arbeit habe ich dann nochmal versucht, das zu klären. Ist genauso wieder eskaliert, bin dann irgendwann zur Arbeit gefahren. Und da war dann das erste Mal, dass ich mir gedacht habe, boah, dir tut der ganze Brustkorb weh, du siehst hier, du hast blaue Flecke ohne Ende, du musst dir jetzt irgendwie helfen lassen. Das nimmt jetzt hier alles Form an, die kannst du nicht mehr kontrollieren. Also egal, wie ich manipuliere, egal, wie ich versuche, das unter Kontrolle zu halten, es ist jetzt hier ein Punkt, ich schaffe das nicht mehr alleine. Gerade wenn das anfängt, körperlich zu werden, Beleidigungen sind eine Sache, körperlich geht gar nicht. Also habe ich das erste Mal die Hotline für Gewalt gegen Männer angerufen, habe mich gefühlt wie so ein, also ich als Mann muss da anrufen, habe mit denen lange gesprochen, ich habe da glaube ich auch mehrfach angerufen, dann kann ich mich erinnern, ich habe Feierabend gehabt und dachte wieder, ich muss mich entschuldigen, habe dann für uns alle Pizza geholt, bin nach Hause gefahren, habe gedacht, ich tue jetzt gerade einen Gefallen, ich tue den Kindern einen Gefallen, habe dann aber, wir haben uns zusammen an den Wohnzimmertisch gesetzt und ich habe dann irgendwie schon an ihrer Reaktion gemerkt, sie hat da gar keinen Bock drauf und sie wertschätzt das wieder nicht, was ich gerade für sie tue. Also bin ich dann irgendwie, habe ich nach 2 Minuten einen Pizzakarton zugemacht und bin für mich selber ins Schlafzimmer, habe da alleine gegessen. Und ich war auch langsam überdrüssig von diesem ganzen Theater, von diesen ganzen Diskussionen, von diesen Streitigkeiten, von diesen Erniedrigungen und von diesen, vor allem von diesen Schlägen, wird immer noch alles wehgetan. Und ich habe versucht, sie darauf anzusprechen. Das wurde dann, ja, du hast ja selber Schuld, also ne, blablabla, also überhaupt gar keine Verantwortung übernommen für ihr Handeln, was sie da an den Tag gelegt hat. Wenn man sich mal gegenseitig beleidigt, ist das eine Sache, aber wenn man wirklich zuschlägt und immer wieder, das ist eine andere. Bin dann irgendwann auch wieder schlafen. Am nächsten Morgen hat sie wieder versucht, Theater zu schieben. Und da habe ich dann gesagt, ey, jetzt reicht es aber auch. Du musst jetzt mal ein bisschen Verantwortung übernehmen für das, was du getan hast. Und wenn du das nicht tust, ich habe mit der Gewalt-Hotline für Männer angerufen und die haben ja auch gesagt, was du hier veranstaltest, das ist häusliche Gewalt, das geht überhaupt nicht. Also, ne, egal ob ich ein Mann bin oder nicht, das geht einfach nicht. Ja, bin dann zur Arbeit gefahren und bei der Arbeit habe ich dann Anruf gekriegt von der Polizei, die mir mitgeteilt hat, ich dürfte ab sofort nicht mehr nach Hause wegen häuslicher Gewalt, weil sie mich angezeigt hat. Und damit war das Ende der Beziehung besiegelt.
Bevor wir fortfahren, möchte ich kurz darauf hinweisen, dass an dieser Stelle einige Teile des Interviews herausgeschnitten wurden. Wie immer in meinem Podcast werden Pseudonyme verwendet, um die Identität der beteiligten Personen zu schützen. Es gab in diesem Fall bestimmte Aussagen, bei denen eine Identifizierung der Personen dennoch möglich gewesen wäre, weshalb Richard und ich uns dazu entschieden haben, diese Teile nicht zu senden. Die Entscheidung hat keinen wesentlichen Einfluss auf den Kontext der weiteren Erzählung, aber aus Gründen der Transparenz möchte ich darauf hinweisen, dass ich an dieser Stelle einige Aussagen entfernt habe.
In der Zeit, wo ich die 10 Tage weg war, hat sie versucht, mich zu kontaktieren. Sie, ich wusste natürlich nicht, was mit mir passiert. Warum? Ich bin hier gerade irgendwo, wo ich nicht sein will, wegen irgendwas, was ich nicht getan habe. Und es ist so gewesen, dass ich bei diesem Anwalt war und da habe ich geheult. Ich habe nicht geheult wegen dem, was mir gerade passiert, sondern was ihr passieren wird. Weil der Anwalt gesagt hat, wir drehen das jetzt um, sie wird jetzt beantragt, dass sie der Wohnung verwiesen wird, dass sie nicht mehr zurückkehren darf. Kontaktverbot ihr gegenüber. Sie muss sofort mit den Kindern ausziehen. Dann sollte ich zur Polizei gehen, Anzeige machen. Ich sollte dies machen, ich sollte das machen.
Hast du?
Ich hatte es vor. Ich bin nach diesem Anwalt also nach Hause, wo auch immer mein Zuhause gerade war. Ich musste ja irgendwo unterkommen. Ich fühlte mich gut. Ich denke, ja, endlich hast du dich gewehrt und hast Kante gezeigt. Morgen fährst du auch zur Polizei und zeigst sie an, weil heute bist du zu müde und heute, nee. Nee. Am nächsten Tag hat mich das schlechte Gewissen eingeholt und ich dachte, das hat sie bestimmt alles nicht mit Absicht gemacht. Sie hatte vielleicht einen schlechten Tag. Geh mal nicht zur Polizei und zeig dir, nee. Habe ich also nicht gemacht. Bis ich dann ein schlechtes Gewissen darüber gekriegt habe, dass ich dachte, sie soll jetzt der Wohnung verwiesen werden und das alles und sie soll keinen Kontakt mehr zu mir aufnehmen und so. Das will ich eigentlich auch gar nicht.
Was wolltest du in dem Moment?
Dass alles wieder gut wird. Dass ich wieder zurück nach Hause kann. Dass wir uns aussprechen, wie ich schon vorher ein paar Mal geplant habe und mit ihr zu einer Paartherapie zu gehen. Das habe ich wirklich in Angriff genommen ein paar Mal. Ich war mit ihr auch bei einer Paartherapeutin, eine Sitzung, weil die Paartherapeutin ganz genau verstanden hat, von wem diese ganze Aggression ausgeht und von wem das alles geht und hat versucht, mit ihr vernünftig darüber zu sprechen. Und ne, sie hat sich dann aber sehr angegriffen gefühlt, hat sich mit der Paartherapeutin angelegt. Und nach dem Gespräch hat sie zu mir gesagt, da gehe ich nicht mehr hin, die war doch sowieso nur auf deiner Seite. Und ich dachte, okay, wir schaffen das auch alleine.
Dann hast du sie also nicht angezeigt?
Nein.
Wie ging es dann weiter?
Ich habe so ein schlechtes Gewissen gekriegt, dass ich gedacht habe, ich möchte nicht, dass irgendwie fremde Menschen über mein oder ihr Schicksal entscheiden. Ich möchte auch nicht, dass ihre Kinder obdachlos werden oder dass sie, obwohl sie mir sowas alles angetan hat und solche Vorwürfe in den Raum gestellt hat und offensichtlich versucht, mich gerade fertig zu machen, gibt es immer noch einen Teil in mir, der sie wirklich liebt und ich möchte nicht, dass sie leidet, ich möchte, dass es ihr gut geht. Also habe ich sie dann kontaktiert und habe gesagt, ey, wir sind erwachsene Menschen, komm, lass uns jetzt hier irgendwie das klären. Ich möchte nicht, dass du Probleme kriegst und so weiter. Ja, und so war es dann auch. Also wir haben dann gesagt, ey, es besteht zwar gerade noch das Rückkehrverbot, aber wie wäre es, wenn ich mal abends komme nach Hause, obwohl ich es nicht darf und wir unterhalten uns und versuchen das zu klären, versuchen eine Lösung zu finden, damit wir beide dann als Erwachsene zum Gericht gehen, ziehen gegenseitig diese Anträge zurück und gucken vielleicht, wie es weitergeht. So war es dann. Bin abends da gewesen, wir haben uns ausgesprochen, vermeintlich ausgesprochen. Sie war wieder die liebste Frau der Welt, sie war eigentlich so, wie ich sie immer haben wollte, verständnisvoll, hat mir zugehört, dies, das. Aber die Nacht ging auch irgendwann vorbei und wir sind, am nächsten Tag war sie wieder so, ja, du musst jetzt gehen und dies und das. Und ich musste ja auch gehen, weil ich wusste, wenn ich jetzt nicht fahre, dann ruft die Polizei wieder ein, weil ich darf eigentlich gar nicht da sein. Ja, 2 Tage später sind wir zum Gericht und haben gegenseitig die Anträge zurückgezogen und ich bin wieder nach Hause. Aber wir waren getrennt.
Ach, das tatsächlich?
Seit dieser Nacht, wo wir so extrem eskaliert sind, waren wir getrennt. Nicht von meiner Seite aus, aber von ihrer. Also, ich kam dann aber wieder nach Hause, nachdem alles aufgehoben war. Aber was hat sich verändert, außer die Aussage, ja, wir sind ja nicht mehr zusammen. Nix. Der Streit ging genauso weiter, der Sex ging genauso weiter. Nur, dass ich das Gefühl hatte, sie kann noch mehr glauben oder sie kann noch mehr machen, was sie will, weil wir ja nicht zusammen sind. Und Ende Oktober ist sie dann, also sie hat sich zwischendurch eine Wohnung gesucht und Ende Oktober ist sie dann zu ihren Eltern gezogen, weil sie keine Wohnung gefunden hat.
Okay, also sie hat die Trennung wirklich durchgezogen, auch dann räumlich.
Mit Druck von ihren Eltern, ja, hat sie das durchgezogen.
Ihr seht euch weiterhin?
Wir haben uns dann eine Zeit lang nicht gesehen. Mit dem Auszug ist es dann, ich wohne halt noch in der gemeinsamen Wohnung und es ist dann halt immer wieder eskaliert, weil sie da immer wieder reinkam, hat Sachen geklaut oder hat Streit gesucht oder wir hatten einfach Sex. Ich habe dann jemand Neues kennengelernt, was bei mir dazu geführt hat, ich habe sie komplett blockiert, ich habe sie überall blockiert, ich habe den Kontakt abgebrochen. Wenn sie mal wieder vorbeikam, hat Theater geschoben, dachte ich, lass dich nicht drauf ein, also morgen bist du bei der anderen und ist ja auch vollkommen egal. So war es auch, sie war mir vollkommen egal. Ich dachte, ich bin über sie hinweg, es ist alles gut, dass ich, ne? Ja, bis vor Weihnachten, also sie hat mitgekriegt, ich habe eine neue Freundin. Ich kam abends nach Hause, habe ihr Auto vor der Tür gesehen, dachte nur, oh nee, bitte nicht, nein. Es gab dann ein kurzes Gespräch, sie fühlte sich nicht gut, dass ich eine neue Freundin habe und hat dann viel geweint und hat mir das Gefühl gegeben, dass sie sich ändern wird, dass alles besser werden wird, dass sie jetzt wirklich verstanden hat, worum es geht. Aber ich muss mich natürlich von meiner Freundin trennen, weil ansonsten, sie ist ja keine Option, sie ist ja, also habe ich mich darauf eingelassen. Wir haben uns die nächsten Tage viel gesehen, oft gesehen, sie hat eigentlich genau das gespiegelt, was ich eigentlich die letzten Monate immer wollte. Ich habe zum Beispiel mal irgendwann gesagt, ey, wir Deutschen sind ja nun mal so mit irgendwelchen komischen Verträgen. Lass uns doch mal so eine Art Beziehungsvertrag festlegen, wo wir einfach mal reinschreiben, so was ist wichtig für uns, was ist nicht wichtig für uns. Das wurde letzten Sommer abgetan mit, ist ja Spinnerei. Jetzt auf einmal kamen sie mit auf mich zu, ich habe übrigens eine Idee, wollen wir nicht so einen Beziehungsvertrag machen? Und ich dachte, ja, natürlich ist mir sofort eingefallen, Moment mal, letztes Jahr, als ich das wollte, war es egal, aber das war mir egal, das war mir wirklich egal, weil sie, jetzt kommt sie auf mich zu, cool. Habe ich gesagt, natürlich, komm.
Was steht da drin?
Das ist unterteilt in drei Abschnitte praktisch, was gar nicht mehr geht, für uns beide nicht. Jeder sollte sich, sie hat ja bei ihren Eltern gelebt, jeder sollte sich abends hinsetzen und mal eine Liste schreiben. Was muss in dieser Beziehung passieren? Was sind No-Gos, was geht überhaupt nicht? Und was sind Wünsche? Ich dachte sofort, das ist eine gute Sache. Also das natürlich, also ganz wichtig, weil ich immer gesagt habe, klar, ist cool, manche Dinge müssen auf jeden Fall, manche Dinge musst du verändern, damit diese Beziehung funktioniert. Du musst aufhören zu lügen, du darfst mich nicht ghosten. Also ich habe, ne?
Also das waren Dinge, die sie nicht mehr machen darf. Lügen, ghosten, solche Sachen.
Ja.
Und funktioniert das?
Wenn ich jetzt genau drüber nachdenke, war dieser Vertrag eigentlich, glaube ich, nur, um mich wieder auf ihre Seite zu ziehen, weil sie hat da nicht wirklich Sachen angegeben, die ich verändern muss, sondern sie hat nur Sachen. Also wenn ich sage, ich möchte gerne, dass du damit aufhörst, ja, mache ich auf jeden Fall. Also, weißt du, was ich meine? Das ist so.
Es fühlt sich nicht ernsthaft an?
Jetzt im Nachgang überhaupt nicht, weil sonst hätte man gesagt, ja, ich möchte ja auch nicht, dass du das und das weiterhin machst. Ich möchte das und das nicht. Ja, es gab so, natürlich so ein paar so, aber so ganz, ja, nee, irgendwie nicht. Also doch ganz, was bei dir ganz oben drauf stand, also Exklusivität ist ja ganz wichtig. Ich muss auf jeden Fall meiner Freundin, muss ich mich von trennen. Das ist oberste Priorität.
Diese Freundin, weil du sagtest ja, da gab es schon vorher so viele Beziehungen immer wieder und jede Frau hast du auch geliebt. Hast du diese Freundin nicht geliebt?
Bis zu diesem Zeitpunkt, wo meine Ex mir gegenüberstand, hat gesagt, jetzt wird alles besser.
Echt?
Also ich bin ja noch von der gekommen, ich bin ja nach Hause gekommen, habe das Auto von meiner Ex vor der Tür gesehen, bin in die Wohnung rein und dachte mir noch, kein Bock drauf. Und in dem Moment, wo die mir vor mir stand, hat mir das Gefühl gegeben, es könnte wieder, da war die andere wahr. Also als wenn die gelöscht ist. Das kann man sich gar nicht vorstellen, aber das war so. Und sie wusste aber auch ganz genau, was sie machen muss. Also ich habe am Anfang schon mal gesagt, dass sie viel mit Sex getan hat. Und das war dann halt, also sie hat mir all das im Honig ums Maul geschmiert, was ich A, hören wollte, B, dieser Vertrag, C, ich glaube, so viel Sex in kurzer Zeit habe ich noch nie in meinem Leben gehabt. Aber ja, wie lange ist das angehalten? Also, sie hat wirklich alles ermöglicht. Es durfte natürlich auch keiner von uns wissen, weil es natürlich so viel. Sie hat eine richtige Schmierenkampagne gegen mich gestartet, wo wir uns getrennt haben. Und deswegen konnte sie natürlich jetzt, um ihr Gesicht zu wahren, nicht wieder zurückrudern und den Leuten sagen, er ist jetzt wieder da, weil der hat zwar mir so viel Scheiß angeblich angetan, aber er ist wieder da. Also passierte das erstmal heimlich und das war für mich auch okay. Sie hat sich wirklich jeden Tag, und wenn es nur ein paar Minuten war, hat sie sich Zeit genommen, ist gekommen, um mir zu zeigen, ah, du bist mir wichtig, weil ich immer gesagt habe, wenn das wieder funktioniert, du musst dir Freiräume schaffen, ne, sonst Kommunikation, all dieses Ganze. Das hat auch die ersten Tage, hat das wunderbar funktioniert, aber ich habe dann auch schon im Gefühl gehabt, dass irgendwas, ich glaube, sie wollte einfach nur, dass ich meine Freundin verlasse, damit sie nochmal dieses Kontroll, dieses Machtgefühl hat, dass sie was auslösen konnte. Und habe sie auch ein paar Mal drauf angesprochen, habe gesagt, ey, wenn du nur Sex willst, ist das für mich vollkommen okay, aber wenn du mich verarschst, dann lernst du mich von der anderen Seite kennen. Also.
Von welcher?
Naja, ich weiß ja nun gerade viele Geheimnisse über sie, die könnte ich dann einfach auffliegen lassen. So war das gemeint. Also ich habe versucht, sie zu erpressen. Ich wollte was, sie wollte was, und ne, das Ganze ging, glaube ich, anderthalb Wochen gut, und dann war sie mal wieder da und wir sind dann auch wieder gleich ins Bett. Und schon beim ins Bett gehen habe ich gemerkt, irgendwas, sie ist nicht mehr so, sie ist wirklich distanzierter, als wenn das gerade so Pflichtprogramm ist. Das war die ganzen Tage vorher anders. Da habe ich sie auch sofort gefragt, ist irgendwas, warum distanzierst du dich gerade so? Ne? Ich habe meine Freundin für dich verlassen, wirklich, nee, alles gut, alles gut. Dieses Gefühl wurde mit den nächsten Tagen immer schlimmer. Und also, wo ich das erste Mal das Gefühl hatte, war freitags, und ab Sonntag fing das an, dass sie mich komplett geghostet hat, ignoriert hat. Wir haben vorher jeden Abend telefoniert, 1, 2, 3 Stunden. Das passierte auch nicht mehr. Wir haben nicht telefoniert. Sie kam auch nicht mehr vorbei. Entweder sie hat mich geghostet oder sie hat pumpige Antworten gegeben. Wenn ich gefragt, was ist denn los? Ey, du, ne, letzte Woche laberst du noch, ich bin deine große Liebe, und jetzt auf einmal so. Ja, da bist du ja schuld dran. Also sie hat versucht, mich zu manipulieren, indem sie mir eine Reaktion hervorgerufen hat. Und zwar habe ich mich darüber beschwert, warum sie mich ghostet, damit sie dann einen Grund hat, sich darüber aufzuregen, dass ich ja so und so bin. Also sie ghostet mich, ich reagiere da irgendwann drauf und bin natürlich auch irgendwann sauer und sage, ey, das geht so nicht. Und sie ist dann sauer, weil ich sauer bin. Also Schuldumkehr, und ja, du hast ja selber Schuld, ich komme ja nur nicht, weil du so und so bist.
Denkst du, das ist so ein bisschen ähnlich wie das, was du vorhin selber beschrieben hast, dass du dann, wenn du eigentlich aus einer Beziehung raus willst, dass
ja,
das so schlecht machst, also dass es dann, dass du es so sabotierst? Ist das das, was sie gerade macht?
Das macht sie absolut, und das macht mich total hilflos, und sie gibt mir aber auch keine, also sie gibt mir auch keine Antworten. Sie antwortet manchmal pumpige Sachen, und wenn ich dann aber frage, ey, was ist denn jetzt mit uns? Sind wir noch zusammen, sind wir nicht zusammen, oder warum kommst du denn nicht? Sie antwortet auf alles, aber nur nicht auf das, was ich eine Antwort haben möchte. Das hat sie eigentlich. Und wenn ich dann sage, du konntest jetzt deine Zeit verschwenden und konntest DIN A4 Seite schreiben, was du gerade an mir scheiße findest, aber du hast keine 2 Sekunden Zeit, um mir diese Frage zu beantworten. Ich habe bis jetzt noch keine Antwort. Seit 2 Wochen geht das. Ich weiß nicht, ob wir zusammen sind. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt nochmal kommt oder ob, ich weiß gar nichts. Nix.
Also kurz nachdem ihr diesen Vertrag gemacht habt und wieder Sex hattet, du dich von der Freundin getrennt hast, hat sie dich geghostet.
Ja.
Wie fühlt sich das an?
Absolut scheiße. Für mich ist es nochmal doppelt scheiße, weil ich wusste, es wird wieder darauf hinauslaufen. Ich habe mich auf sie wieder eingelassen, obwohl ich wusste, sie ist ein Lügner. Ich wusste, worauf es hinausläuft. Und ich habe mich also auch selber belogen. Ich konnte mir selbst nicht vertrauen in meiner Intuition. Und vor allen Dingen habe ich es natürlich auch wieder meinen Freunden erzählt und meiner Familie, die natürlich vorher mitgekriegt haben, in was für eine Katastrophe ich gelebt habe. Es nimmt mich ja, das ist nämlich, glaube ich, der Hauptpunkt, es nimmt mich gar keiner mehr für voll. Also spätestens jetzt nimmt mich niemand mehr für voll.
Was bedeutet das für dich?
Dass ich gar keine Energiequelle mehr habe, weil mir überhaupt niemand mehr zuhört. Also ich bin spätestens jetzt persona non grata praktisch. Also
du bekommst Energie daraus, dass Menschen...
Na, natürlich, wenn ich mit Freunden spreche und sage, so und so war das und oh Gott, ja, scheiße. Oh. Dann gibt mir das natürlich auch ein gewisses Gefühl. Und schon als ich den Freunden gesagt habe, wir sind jetzt wieder zusammen, es wird jetzt alles besser. Ja, das glaubst du doch selber nicht, jedoch das und das. Nein, sie hat mir das versprochen, das wird wirklich alles. Da gab es wirklich Leute, die von Anfang an zu mir gesagt haben, pass auf, du brauchst hier nicht mehr herzukommen. Der Zug ist jetzt für dich abgefahren, ich werde mich von dir distanzieren. Das waren 2, 3 Leute. Und nach 2 Wochen war für mich die Gewissheit jetzt, okay, sie hat mich wirklich an der Nase rumgeführt. Das ist gar nicht so schlimm, sondern das Schlimme ist, dass ich jetzt... gar nichts mehr. Also weder Wohnung, Geld, Supply, nix.
Bist du auf der Suche nach jemand Neuem?
Ich bin auf der Suche nach Ablenkung. Ich bin nicht auf der Suche nach... Möchte ich jetzt wieder eine Beziehung haben? Und nein, das möchte ich nicht. Ich möchte... Doch. Doch. Aber ich weiß nicht, wie ich auf diesem Kreislauf rauskommen soll, weil auch wenn ich mir jetzt eine neue Energiequelle suche und ich mir wieder vorstelle, das ist alles ganz toll und es ist vielleicht auch ganz toll und es ist wirklich die Frau fürs Leben, wenn Paula wieder auf der Matte steht, geht alles von vorne los.
Also du würdest für sie alles wieder aufgeben. Warum würde dir der Gedanke, Paula loszulassen, so schwer fallen? Was hat dir speziell Paula sozusagen ergeben können?
Das Drama, dass ich in ihr meinen Meister gefunden habe praktisch, dass sie der erste Mensch ist, wo ich nicht sage, so wird's gemacht und sie kuscht, sondern sich gegen alles aufgelehnt hat und auch die körperliche Komponente, die hat, aber wenn mich jetzt jemand fragt, was hast du wirklich, die charakterlichen Eigenschaften, sie lügt, sie hält keine Absprachen ein, sie ist nicht, wie heißt es, es gibt keine, also sie kommt ständig zu spät, sie weiß immer alles besser, sie macht nur Probleme. Ich weiß nicht, was mich an ihr hält. Keine Ahnung.
Wir haben gerade die Beziehungsgeschichte von Richard und Paula gehört. Und die Beziehung der beiden zeigt eindrucksvoll die tiefgehenden Dynamiken toxischer Beziehungen, die von individuellen Traumata und destruktiven Verhaltensmustern geprägt sind. Richard, der sich selbst als Narzisst bezeichnet, hat aufgrund einer Kindheit voller Gewalt und emotionaler Unsicherheit gelernt, Beziehungen zur Selbstregulation und Bestätigung zu nutzen, ohne dabei echte emotionale Bindungen aufzubauen. Paula übernimmt zu Beginn gleich die Kontrolle, indem sie manipulative Strategien anwendet, die Richard selbst aus früheren Beziehungen kennt. Diese Umkehrung der Machtverhältnisse irritiert ihn, zieht ihn aber auch an, was eine ungesunde Dynamik entfacht. Mit dem Zusammenziehen der beiden wird schnell deutlich, dass auch Paula toxische Verhaltensweisen zeigt. Denn von heute auf morgen wandelt sie sich von einer netten und fürsorglichen Partnerin zu einer kontrollierenden und aggressiven Person. Die physische Gewalt, die Richard durch sie erfährt, erinnert ihn an seine Kindheitstraumata. Seine passive Haltung, diese Gewalt zu ertragen, spiegelt vermutlich die Ohnmacht seiner Kindheit wider, als er die Misshandlungen miterleben musste. Beide sind tief in ihren Mustern gefangen und wiederholen Verhaltensweisen, die vermutlich aus ihren eigenen verletzten Bindungserfahrungen stammen. Das Phänomen, das man auch Traumabonding nennt, bedeutet, dass Menschen in missbräuchlichen Beziehungen bleiben, weil sie eine emotionale Abhängigkeit entwickeln. Und diese entsteht durch den Wechsel zwischen Nähe und Gewalt, der psychologisch bindend wirkt. Paulas aggressives Verhalten versetzt Richard in alte Ohnmachtsgefühle, wodurch seine Bindung an sie paradoxerweise verstärkt wird und das, obwohl sie ihm schadet. Paula setzt ihm klare Grenzen und übt Macht aus, was ihn mit Teilen seines Selbst konfrontiert, die er sonst verdrängt hat, seine verletzliche, unsichere Seite. Die Beziehung mit Paula zwingt ihn, sich mit diesen Anteilen auseinanderzusetzen und diese Auseinandersetzung macht unser Gespräch erst möglich. Richards passive Haltung gegenüber der Gewalt verweist ebenfalls auf Muster aus seiner Kindheit. Er hat gelernt, Gewalt zu erdulden, weil er als Kind hilflos zusehen musste, wie Gewalt innerhalb seiner Familie ausgeübt wurde. Er hat sich geschworen, niemals selbst gewalttätig einer Frau gegenüber zu werden. Aus unserem Vorgespräch weiß ich, dass die Frauen, mit denen Richard Beziehungen einging, ihn optisch ebenfalls sehr an seine Mutter erinnerten. All das spricht dafür, dass er in seinen Beziehungen unbewusst die Kindheit reinszeniert. Richard lässt es zu, dass Paula Gewalt gegen ihn ausübt, ohne sich dagegen zu wehren oder sich effektiv zu schützen. In seinen früheren Beziehungen konnte er sich durch Manipulation vor tiefen emotionalen Verstrickungen schützen. Mit Paula verliert er jedoch diese Schutzmechanismen und wird direkt mit der Ohnmacht und Unsicherheit seiner Kindheit konfrontiert. Und so kann die Beziehung der beiden eben als Reinszenierung von Richards familiären Dynamiken in der Kindheit verstanden werden. Die Beziehung eskaliert durch wechselseitige Manipulation und Machtspiele, insbesondere durch Paulas falsche Anschuldigungen häuslicher Gewalt. Auffällig, aber auch typisch für Narzissten ist die Erkenntnis, dass Richard keine echte Liebe empfinden kann und Partnerinnen als Zufuhrquelle zur Regulierung von negativen Emotionen, insbesondere nach einer Trennung, nutzt. Gleichzeitig fühlt er sich von Paula auf eine Weise angezogen, die über gesunde Bindungsmuster hinausgeht. Die Aussage, er habe in ihr seine Meisterin gefunden, spiegelt die emotionale Abhängigkeit wider, die in dieser Beziehung vorherrscht. Richards früheres Beziehungsmodell beruhte auf dem Prinzip, ich kontrolliere, was du tust, mit wem du es tust und wann du es tust. Paula bricht dieses Modell, indem sie ihn dominiert und seine Manipulationen gegen ihn wendet. Dieser Machtverlust verstärkt einerseits Richards Bindung an sie, weil er unbewusst hofft, die Kontrolle zurückzugewinnen. Andererseits löst es in ihm eine tiefe Krise aus, weil es ihn zwingt, die Illusion seiner eigenen Überlegenheit aufzugeben. Die Beziehung ist ein Beispiel dafür, wie toxische Partnerschaften Ausdruck tiefer psychologischer Verletzungen und dysfunktionaler Bewältigungsstrategien sind und eben nicht zufällig entstehen. Der Weg aus diesen Mustern beginnt für Richard mit der Anerkennung der eigenen Verletzlichkeit und mit der Aufarbeitung früherer Traumatisierungen. Dass ich Richards Geschichte in diesem Podcast teile, soll in keiner Form die destruktiven und toxischen Verhaltensweisen von narzisstischen Partnern entschuldigen oder den Opfern toxischer Beziehungen nahelegen, Mitgefühl für ihre Partner zu entwickeln. Ich sage und ich meine ausdrücklich, dass jede Form von Missbrauch inakzeptabel ist. Opfer toxischer Beziehungen sind nicht verantwortlich für das Verhalten ihrer narzisstischen Partner. Sie müssen sich nicht schuldig fühlen, wenn sie Distanz schaffen. Ganz im Gegenteil, sie haben das Recht und die Pflicht, ihre Grenzen zu schützen. Und sie sollten ihre Sicherheit und ihre seelische Gesundheit an erste Stelle setzen. Richards Geschichte zeigt seine traumatischen Wurzeln und auch, dass er selbst in dieser Beziehung zu Paula viel Leid empfindet. Richards Geschichte zeigt seine traumatischen Wurzeln und auch, dass er selbst in dieser Beziehung zu Paula viel Leid empfindet. Das entbindet ihn jedoch nicht von der Verantwortung für sein schädigendes Verhalten in seinen vorigen Beziehungen. Professionelle Hilfe und eine ehrliche Auseinandersetzung mit den eigenen Mustern sind der einzige Weg zur Veränderung. Wenn ihr euch auch in einer toxischen Beziehung befindet, sucht euch bitte Unterstützung bei Freunden, Familie oder professionellen Beratern. Zu viel Mitgefühl mit dem Täter ist gefährlich. Die Sicherheit und der Selbstschutz der Betroffenen haben oberste Priorität. Verstehen bedeutet nicht entschuldigen. Traumata erklären Verhalten, rechtfertigen es aber niemals.
Danke, dass du dich für meinen Podcast und die Geschichten der Betroffenen von narzisstischem Missbrauch und aus toxischen Beziehungen interessierst. Damit diese Geschichten bei denjenigen ankommen, die sie am dringendsten hören sollten, nämlich bei denjenigen, die noch in solchen Beziehungen stecken, gerade frisch getrennt sind oder sich im Heilungsprozess befinden, brauche ich bitte deine Unterstützung. Teile diesen Podcast mit deinen FreundInnen. Ein Abo auf der Podcast-Plattform deiner Wahl und eine Bewertung helfen mir ebenfalls sehr dabei, den Podcast bekannter zu machen und mehr Menschen damit zu erreichen. Für dich ist es vielleicht nur ein Klick. Aber für die betroffene Person kann es den entscheidenden Unterschied in ihrem Leben machen. Ich bin Jennifer, Coach und Beraterin mit Masterabschluss und einer Ausbildung in Paartherapie. Ich unterstütze Menschen dabei, sich aus toxischen Beziehungen zu lösen oder einen besseren Umgang damit zu finden. Ich bin selbst Betroffene und ich kenne somit auch beide Seiten. Wenn dich diese Geschichte berührt hat und du selbst deine Erfahrungen teilen möchtest, sei es aus einer Partnerschaft, mit einem Elternteil, aus deinem beruflichen Umfeld oder einer anderen Beziehung, dann schreib mir gerne an podcast@narzissmus-coach.de. Die nächste Folge erscheint wie immer in 2 Wochen. Du findest mich und meine Arbeit auch auf Instagram und TikTok unter narzissmuscoach sowie auf meiner Webseite www.narzissmus-coach.de. Denk dran, du bist nicht alleine. Was dir passiert, hat einen Namen und es gibt auch für dich einen Weg da heraus. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst. Bis ganz bald, deine Jennifer.